Leben Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder wir, Hajo und Suse Schumacher. Und heute mit der Wochenendausgabe unseres Mutmach-Podcasts zum Thema Kommunikation.
Das klingt so ein bisschen, naja, statisch. Kommunikation ist so ein unsexy Wort. Du hattest die Idee. Einmal kurz erklären, warum du darüber reden möchtest.
Ja, natürlich so ein bisschen ausgelöst auch durch diesen Shitstorm letzte Woche oder Anfang der Woche, dachte ich mir, dass es vielleicht nochmal Sinn macht, genauer dorthin zu gucken. Zumal wir im Lockdown ja so eine Situation haben, dass wir vielleicht mit unserem Liebsten plötzlich die ganze Zeit auf engstem Raum hängen und da natürlich auch jede Menge Konflikte bei entstehen können. Und je konkreter und besser wir kommunizieren, umso besser können wir solche Konflikte eben auch verhindern. Das war so der Hintergedanke.
Ich würde da wahnsinnig gerne mit, ich weiß, du magst das nicht so, aber trotzdem mit einer privaten Geschichte, einem privaten Beispiel rein. Wir haben jahrelang, und ich kann, glaube ich, wirklich sagen, wir einen wirklich gigantischen Fehler gemacht, dass wir so in dem klassischen Familienstress, bestes Beispiel, morgens früh, das Kind muss zur Schule, wo ist der Turnbeutel, ich muss zum Zug, so eine Zwischentür- und Angelkommunikation tatsächlich auch gepflegt haben. Mhm. Ne? Und mal ebenso schnell noch, während man schon mit einem Arm im Mantel steckte, dann noch so zugerufen, ach übrigens Schatz, heute Abend oder am Wochenende oder. Was ist der Fehler dabei, den wir haben Jahre gebraucht, um das zu kapieren.
Naja, der Fehler ist, dass du nicht in einen wirklichen Kontakt mit deinem Gegenüber gehst, wenn du so zwischen Tür und Angel sowas loslässt. Und dann ist natürlich der Stress auch ein schlechter Berater in so einem Moment, weil du dann automatisch in so eine Hektik kommt und nicht mehr richtig formuliert eigentlich auch. Ne? Was würdest du sagen? Was fehlt?
Ich würde mal mit einer Theorie oder einem Konzept antworten, und zwar das der Media Richness. Da hat mich Astrid Karolus drauf gebracht, die ist Psychologin wie du an der Uni Würzburg, ist sie, glaube ich. Frau Karolus hat mir erklärt, Media Richness beschäftigt sich damit so, welcher Kommunikationskanal ist wie reichhaltig? Mhm. Und das am wenigsten reichhaltigste ist wahrscheinlich so ein Twitter-Post über 140 oder 280 Zeichen.
Ja.
Und das reichhaltigste, die reichhaltigste Art des Kommunizierens ist?
Ja, indem du dir gegenüber sitzt,
genau,
und dich wirklich wahrnimmst. Also wahrnimmst im Sinne von, du hörst nicht nur, was der andere sagt, sondern du hast auch ein Gefühl dafür. Du siehst, wie er kommuniziert, also wie ist seine Gestik, seine Mimik, solche Dinge.
Ja, und das ist genau der
mehrere
Punkt.
Mehrere Kanäle, ne?
Ganz genau, du bist auf mehreren Ebenen unterwegs und du kannst das, was jemand sagt, einordnen, auch emotional einordnen.
Etwas besser einordnen.
Ja, aber ist derjenige aber ja ironisch oder ist er wütend oder ist er gar nicht zugewandt, weil er vielleicht gleichzeitig auf seinem Handy rumspielt oder sowas. Das alles kann ich wahrnehmen, wenn wir uns so wie hier gegenüber sitzen.
Ja.
Ich sehe dich und du kannst mir sogar Zeichen geben, wenn du sagst, auf oder so. So, das funktioniert gerade bei digitaler Kommunikation nicht. Selbst ein Brief, obwohl der unpersönlich ist, ist immer noch media richer.
Ja.
Dieses Adjektiv gibt's nicht. Aber ich sehe erstens, da hat sich der andere Mühe gegeben.
Telefonat ist noch richer.
Genau, da hast du halt, was einmal dann die Handschrift ist beim Brief, ist beim Telefonat dann die Stimme. Das heißt, man kann auch reichhaltig kommunizieren, ohne sich jetzt zwingend gegenüber zu sitzen. Aber es muss einmal klar sein, gerade digitale, schnell mal eben am besten noch mit Schreibfehlern hingehustete Kommunikation und eine zugewandte, großer, großer Unterschied.
Mhm.
Und eine Zwischentür- und Angelkommunikation, wie wir sie hatten, die ist nicht so rich.
Nee.
Weil du bist nicht zugewandt, am besten siehst du den anderen nicht mal, weil er in irgendeinem anderen Zimmer
ist. Nee, du bist auch schon halb aus der Tür, weil du weißt, du musst deinen Zug bekommen.
Genau. Das heißt, du bist auch nicht konzentriert auf Kommunikation.
Nee. Was mir nochmal sehr wichtig ist, ist, dass ja Kommunikation mit dem Bewusstsein beginnt.
Mhm.
Und dazu gehört einfach zum Beispiel die Wahrnehmung, dass es nicht eine einzige Wahrheit gibt.
Mhm.
Also nur weil ich gerade so etwas so und so empfinde oder denke, muss das ja bei dir nicht auch der Fall sein. Und den Fehler, den wir häufig machen, ist, dass wir annehmen, dass der andere das ähnlich sieht oder doch genau das Gleiche denken müsste wie wir.
Ne? Mhm.
Und deswegen ist das Einfühlen, was denkst du darüber oder wie empfindest du das, ganz, ganz wichtig, um auch sinnvoll zu kommunizieren.
Sind wir hier beim Schlagwort achtsame Kommunikation?
Achtsame Kommunikation könnte man das nennen.
Ich habe damit als Medienmensch ein echtes Strukturproblem.
Ja.
Weil klar, wenn wir miteinander kommunizieren, dann ist es relativ einfach, achtsam zu sein. Wenn ich aber im großen, großen Mediengedonner wahrgenommen werden will, muss ich natürlich mit, ich sag mal, Aufmerksamkeitstricks oder Strategien arbeiten, die vielleicht gar nicht achtsam sind, sondern ganz im Gegenteil, die brachial sind, die laut sind, die provokant sind.
Ja, oder vielleicht sogar nur einfach die Überschrift ist provokant und das Eigentliche ist gar nicht so doll.
Also wie auch immer, aber du siehst meinen Widerspruch. Also mein Beruf erfordert ein anderes Kommunizieren als mein Privatleben. Mhm. Und da ist die entscheidende Frage, stimmt das Verb erfordert? Das heißt, muss ich so sein? Oder gibt es auch Journalisten, Medienschaffende, die extrem achtsam, extrem leise, vorsichtig, zurückhaltend sind? Und da fallen mir schon durchaus welche ein. Also Stefan Lambi zum Beispiel, der Dokumentarfilmer, der viel über Macht und Politik und Merkel und so weiter macht, den finde ich da ganz eindrucksvoll. Oder auch mein Lehrmeister Jürgen Leinemann, du hast ihn auch kennengelernt, ja, der wirklich großartigste Reportagen für den Spiegel geschrieben hat. Jürgen hat das auch immer oder ganz häufig hingekriegt, so diese Balance zwischen journalistischem Radau und trotzdem Respekt. Finde ich schwierig, wollte ich nur mal kurz darauf hinweisen.
Und dann hängt das natürlich auch immer davon ab, was wird denn kommuniziert. Und ich habe so ein Beispiel mitgebracht, das Gerd Gigerenzer über Risikokommunikation gebracht hat. Ne? Der erzählt also von einem Psychiater, der sehr viel depressive Patienten mit einem Medikament behandelt, das als Nebenwirkung zu 30-50% Impotenz oder mangelnde Libido hat. Und er hat immer, wenn er dann seinen Patienten dieses Medikament gab, gesagt, ja, so 30-50%, wie gesagt, könnte es zu solchen Nebenwirkungen kommen. Und hat aber immer wahrgenommen, dass die Patienten irgendwie beunruhigt waren, aber auch nie nachgefragt haben. Und dann hat er irgendwann verstanden, dass seine Kommunikation insofern schief war, weil er hätte ja auch sagen können, Nebenwirkungen, also 3-5 von 10 Personen, da können Nebenwirkungen auftreten. Das ist in der Prozentsatzzahl genau dasselbe, ne? Ist nur anders kommuniziert.
Er könnte
ist
auch sagen,
mathematisch das gleiche Verhältnis im Grunde.
Er könnte auch sagen, bis zu 70% haben keine Nebenwirkungen.
Könnte er auch sagen, ja, genau. Und er hat das eben so kommuniziert und beobachtete dann, dass die Patienten viel weniger beunruhigt waren, weil nämlich sich herausstellte, und er hat danach nie gefragt, dass die Wahrscheinlichkeit von 30-50% bei den Patienten anders verstanden hat wurde. Ne? Also die haben gedacht, in 30-50% ihrer Aktivitäten können sich sexuelle Störungen einstellen. Und ich finde an diesem Beispiel ganz schön zu gucken, auch nochmal, wie wichtig Kommunikation ist, damit sie auch wirklich das rüberbringt, was beim anderen rüberkommen soll und eben nicht den in Unruhe oder sonst wie versetzt, also in so ein Halbwissen.
Da sind wir so bei einem meiner Lieblingskonzepte, was Kommunikation / Verhandeln angeht, weil Kommunikation ist ja ganz häufig auch Verhandeln. Du hast ja mal Herbert Kerman gebracht als Sozialpsychologe, der versucht hat, den Nahostkonflikt mit schlauen Verhandlungsstrategien zu lösen.
Ja.
Und nicht mit diesen Konfrontativstrategien, also wo sich zwei verfeindete Lager gegenübersetzen. Und vieles davon findet sich auch im Harvard-Konzept wieder. Dieses Harvard-Konzept ist tatsächlich in Harvard erfunden worden, so Anfang der 80er Jahre. Und da ist was sehr Interessantes drin, nämlich als allererstes unterscheidest du zwischen dem Absender, also zwischen dem, der was sagt, und seiner Botschaft. Weil in dem Moment, wo ich dich total sympathisch finde, nehme ich die Botschaft völlig anders wahr, als wenn ich dich ganz widerwärtig finde.
Ja.
Das ist total banal erstmal, aber wenn ich mir überlege, wie häufig ich Absender und Botschaft im Kopf, in meinem emotionalen Apparat so für ein und dasselbe halte, passiert ganz häufig.
Ja.
Also, dass sich überhaupt mal bewusst zu machen, dass der andere, ich muss den nicht mögen, ich muss ihn auch nicht hassen, aber erstmal nur, was sagt der?
Ja, und passt wieder Schulz von Thun ganz gut. Der sagt, eine Nachricht hat 4 Kanäle sozusagen. Der erste Kanal ist der Appellkanal, also was will ich damit erreichen? Der zweite Kanal ist die reine Sachebene, ne? Also die Fakten. Der dritte Kanal ist, was läuft in unserer Beziehungsebene ab, das, was du jetzt eben mit Sympathie umschrieben hast. Und der vierte Kanal ist sozusagen mein Selbstgefühl oder wie bin ich gerade drauf, wenn ich diese Botschaft sende. Mhm. Wenn ich zwischen Tür und Angel bin, um das erste Beispiel nochmal zu benutzen, bin ich natürlich nicht in einer emotionalen Verfassung, dass ich jetzt, weil da bin ich eigentlich schon mit einem Schritt draußen.
Genau.
Und genauso verhält sich das aber auch beim Empfänger, also der, der die Botschaft kriegt oder die Nachricht, der hat auch ein Appellohr, ein Beziehungsohr, ein Sachohr und ein Selbstgefühlsohr sozusagen. Und da hängt es dann natürlich auch wieder davon ab, mit welchem Ohr höre ich gerade. Ne? Mhm. Also vielleicht sagst du das ganz freundlich auf einer Sachebene. Ich bin aber gerade mit meinem Beziehungsohr beschäftigt und dann verstehe ich das ganz anders, als du das eigentlich sagen wolltest.
Ich bin jetzt kein Wahrscheinlichkeitsmathematiker, aber wenn es vier verschiedene Lautsprecher gibt und vier verschiedene Ohren, dann hast du ja 16, 12.
Würde ich auch sagen 16.
Also ganz schön viele verschiedene Fehlerquellen. Mhm. Wenn ich mit meinem roten Lautsprecher spreche und ein gelbes Ohr treffe, funktioniert das genauso wenig wie so. Das kann man sich jetzt ausrechnen. Ist es überhaupt möglich, mit vier Lautsprechern vier Ohren gleichzeitig zu bedienen? Das klingt mir echt komplex.
Mhm, hört sich so an, ne? Aber das ist ja jetzt auch ein Modell und wir brauchen ja immer Modelle, um irgendetwas besser zu verstehen. Ich glaube, da genau sitzt die Kommunikation an, nämlich auch, wie ich es sage. Also nicht nur jetzt der Ton oder so, ne? Das wird meistens in Beziehungen, gerade wenn es so Konflikte gibt, ganz schnell vermischt sich da zwischen der Ebene, was soll denn eigentlich gesagt werden und wie hat derjenige das gesagt? Und dann hast du so komische Konflikt- oder Streitgespräche, wo man auch so ganz
gar nicht weiß, hä?
Ja,
genau. Ne, dieses Hä, das kenne ich so. Mhm. Was ich am Harvard-Konzept, und das wäre der zweite Punkt, noch ganz wichtig finde, ist, konzentriere dich auf die Interessen der Beteiligten. Mhm. Weil jede hat irgendwelche Interessen und die können völlig unterschiedlich sein. Also wenn wir jetzt mal sowas wie Nahostkonflikt nehmen, musst du natürlich auch Rücksicht auf, ich sag mal, religiöse Machtverhältnisse nehmen. Traust dir das aber vielleicht in der Verhandlung gar nicht zu sagen und kamuflierst das dann immer mit irgendwelchen komischen Positionen. Das heißt, je klarer ich weiß, was du möchtest und Statusverlust, Machtverlust, Ängste, private Probleme, ja.
Herr Marshall Rosenberg, der ja der große Psychologe ist, der die gewaltfreie Kommunikation, auf die wir hoffentlich auch noch kommen, entwickelt hat, der würde jetzt sagen, was hat dein Gegenüber für Bedürfnisse? Also, dass die Bedürfnisse auch gehört werden. Ne?
Ja. Ja, komm, dann mach doch gleich weiter. Gewaltfreie Kommunikation, Sonderteil für mich.
Ja, ich würde gerne, bevor wir da würde ich gerne noch hinkommen, aber erstmal möchte ich nochmal bei Herrn Gottman sein. Mhm. John Gottman, auch Psychologe, hat die Gottman-Konstante entwickelt. Mhm. Die Gottman-Konstante sagt, Interaktion in stabilen Beziehungen, es braucht 5 positive Botschaften bei einer negativen. Also wenn du jetzt irgendwie mich anflaumst, weil ich irgendwie was nicht gemacht habe.
Du dumme Kuh.
Ja, genau. Dann
muss ich 5-mal nett zu dir sein.
Musst du wieder 5 positive Botschaften bringen, um das ausgleichen zu können.
Damit in deinem Emotionshaushalt dann wieder
so eine Balance entsteht.
Und jetzt fragen wir uns doch mal alle selbstkritisch, ob wir auf jede negative Äußerung jemandem gegenüber auch 5, also einfach mal so im Tages- oder Wochendurchschnitt, ich würde mal sagen, bin ich weit von entfernt.
Ja, und der hat auch festgestellt, dass bei Paaren, die auf die Scheidung zusteuern, die positiven Botschaften bei 0,8 zu einer negativen liegen. Und da siehst du auch schon,
weniger als eine positive.
Ja, genau. Da siehst du auch schon, wenn du dich als Paar in so einem in so einem negativen Affekt oder auch in so einer negativen Negativität befindest, wie schwierig das eben auch ist, wieder da rauszukommen. Gottman hat unter anderem 3000 Paare richtig mit Video aufgenommen und sich unterhalten lassen oder sich streiten lassen und sagt, er kann inzwischen zu 90% voraussagen, ob sich ein Paar innerhalb der nächsten 5 bis 6 Jahre scheiden lässt oder nicht.
5 bis 6 Jahre.
Aufgrund seiner Kommunikation, ja.
Das ist ganz interessant, weil Paul Watzlawick, der ja hier auch schon öfter durch einen Podcast gerannt ist, Paul Watzlawick hat was ganz Revolutionäres gemacht. Der war ganz vieles, aber eben auch Kommunikationsexperte mit dem Zentralsatz, man kann nicht nicht kommunizieren. Paul Watzlawick hat gesagt, ich gucke mir nicht, um im Paarbeispiel zu bleiben, jetzt die Frau oder den Mann an als Akteur, sondern ich gucke mir genau das dazwischen an. Ich betrachte die Kommunikation quasi als eigenes System, als eigenen Körper sozusagen. Mhm. Das finde ich total spannend.
Ja.
Und bei der Gelegenheit stelle ich fest, dass in unseren düsteren Zeiten war Kommunikation Machtkampf.
Ja.
Oder? Würdest du das bestätigen?
Ja, würde ich auch so sagen.
Und es ging gar nicht mal unbedingt jetzt so um wirklich konkrete Macht, sondern es ging darum, wer ist der bessere Mensch? Mhm. Wer ist, hat die moralisch edleren Motive? Wer erzieht das Kind besser? Wer lebt gesünder? Und es war so eine komische, ewige Reiberei, dass der oder die eine, der oder den anderen überzeugen wollte, ich sage jetzt einfach mal, dass ich richtiger lebe als du.
Ja.
Und das ist für mich der große, große Fehler. Und da sind wir wieder bei, ich bin okay, du bist okay. Ich muss dich erstmal als vollwertiges, autonomes Subjekt begreifen, um mit dir ordentlich kommunizieren zu können.
Genau.
Wenn ich sage, ich bin sowieso klüger.
Ja, und dass ich vielleicht eine andere Wahrheit habe als du oder auch andere Bedürfnisse oder was auch immer es ist. Ne?
Was war der Schlüsselmoment? Wann haben wir das kapiert? Kannst du dich daran erinnern?
Gab es spontan einen Klickmoment? Spontan so nicht. Prozess, oder? Aber ja, ich würde auch sagen, es ist ein Prozess gewesen. Was ich schön finde an Gottman, der hat die vier apokalyptischen Reiter der Paarbeziehung hat gesagt, Kritik und Klagen, sich rechtfertigen, dann daraus entsteht immer das andere, ne? Dann die Verachtung und irgendwann das Mauern und Schweigen. Dann hast du irgendwann eine erkaltete Beziehung und eine Bindung dann wieder erneut aufleben zu lassen, ist unglaublich schwierig, weil das Paar verharrt sozusagen in diesem negativen Affekt. Das hast du vielleicht auch während eines Streits. Und so ein negativer Affekt, also so ein negatives Gefühl, würde man vielleicht auch sagen, hat die Tendenz, darin zu verharren. Das ist dann auch schwer zu unterbrechen. Du kennst das selber, ne?
Super. Da muss ich jetzt direkt rein mit was ich jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast gelernt habe, nämlich die Interpunktion. Das ist ja normalerweise, ich sag mal, Punkt, Komma, Gedankenstrich, Doppelpunkt oder sowas in einem normalen Satz. Die Interpunktion von Kommunikation ist von Zeitgenossen von Watzlawick entwickelt worden, die Idee, und der hat das auch aufgenommen. Die Interpunktion bedeutet, wo hat ein Paar aufgehört, ich sag jetzt mal, sich zu streiten, und wie macht es weiter?
Ja.
Und das Interessante ist, die schließen ganz häufig gewohnheitsmäßig da an, wo sie aufgehört haben, weil man sich über die Jahre in so Rollen reinbegibt. So die klassische Rolle ist, sie nörgelt, entschuldige dieses Stereotyp, und er zieht sich dann so mucksch zurück.
Ja.
Je mehr sie nörgelt, desto muckscher zieht er sich zurück, desto mehr nörgelt sie, desto muckscher. Also das ist, weißt du hast dann so eine endlose Welle, aus der du nicht rauskommst.
So ein schönes Beispiel ist zum Beispiel, deine Arbeit ist dir wichtiger als ich, die machst du mir eine Freude, warum hast du überhaupt gesagt, dass du kochen würdest, ja?
Ich finde auch ganz wichtig sind Dinge, die man früher mal irgendwann gesagt hat. Also ich bin ja Weltmeister im Nachtragendsein. Soll ich die Taco-Geschichte doch mal erzählen?
Nö, die sollst du jetzt nicht erzählen. Ich würde lieber weiter und positiv, also lösungsorientiert mit dir sprechen. Wenn in einem Konflikt Neutralität und positiver Affekt eher sind, dann haben wir auch einen viel leichteren Zugang zueinander. Und da wäre dann zum Beispiel eine konstruktive Beschwerde, wenn wir jetzt mal dabei bleiben, bei dem, was ich eben gesagt habe, dann wäre das eher, du wolltest doch heute Abend für uns kochen. Es ärgert mich, da bin ich bei mir, dass du es vergessen hast. Da bist du nämlich viel konkreter und dann bist du nämlich auch weg von diesem immer und was du eben gerade hattest, ne? Immer und alles und diese Verallgemeinerungen, die so tödlich sind.
Ich habe keine so richtig große Chance, mich da jetzt irgendwie rauszuschlawinern. Ne?
Nee, genau.
Mit so einer Interpunktion.
Nee, und ich bin vor allen Dingen bei der Situation selber. Also ich beschreibe die Situation und bin nicht in so einer Metaebene so von wegen, dich kenne ich ja gar nicht anders, du machst das immer so.
Ja.
Und insofern, ja, der Inhalt ist da ganz entscheidend.
Was ich total interessant fand, war, ich meine, das trifft ja sehr dich, ist das systemische Denken. Auch hier wieder Watzlawick. Ne, also nicht so dieses Reiz-Reaktionsschema, so Pavlovsch, da geht ein Glöckchen, dann passiert was. Und das Interessante ist, Watzlawick hat seine Ideen zu seiner Kommunikationstheorie anhand von schizophrenen Patienten entwickelt,
ja.
Die ja ganz häufig so als, ich sag mal, als Sonderlinge oder betreuungsbedürftig oder sowas wahrgenommen werden.
Die sind auch in ihrer eigenen Welt.
Ja, und da möchte ich Watzlawick einmal kurz zitieren. Er hat gesagt, dass der systemische Ansatz basiert auf der Situation im Hier und Jetzt. Sind wir wieder bei dir. Das heißt, auf der Art und Weise, in der die Menschen miteinander kommunizieren und im Kommunizieren dann in Schwierigkeiten kommen können. Ja. Wir versuchen also zu verstehen, wie das menschliche Bezugssystem funktioniert, in dem der sogenannte Patient steckt und mitwirkt. Mhm. Das heißt, du musst das ganze große Drumherum eben auch betrachten. Und da sind wir wieder bei Schulz von Thun,
genau. Nämlich
diese Meta-Bezugsebene, die da ist. Mhm. Und die Frage, die Watzlawick sich dann immer stellte, war, wozu? Was ist die Funktion? Warum tun die Menschen das? Mhm. Das geht zum Beispiel so weit, hat er gesagt, wenn er in der Ehetherapie ist, dass er den Patienten nicht mehr als Mann oder die Frau, sondern die Beziehung zwischen den beiden betrachtet. Mhm. Ne? Da sind wir wieder da. Und das ist die Botschaft, die er hatte. Du musst nicht an dir oder dem anderen arbeiten, sondern an der Beziehung, an dem Miteinander.
Ja.
Das impliziert natürlich die Arbeit an jedem selbst.
Und die Kommunikation beinhaltet
das. Klar, aber wenn du gemeinsam an etwas Größerem arbeitest, die Beziehung, ist das eine völlig andere Wahrnehmung, als wenn ich sage, du musst dich ändern, ich muss mich ändern. Nein, gemeinsam nehmen wir uns diese Beziehung und ihre Kommunikation jetzt einfach mal als Projekt vor.
Genau.
Und das haben wir, ohne dass wir das von Watzlawick überhaupt kannten, tatsächlich auch so, wenn auch etwas schmerzhaft und etwas auf Umwegen, aber haben wir für uns so einigermaßen hingekriegt.
Genau.
Wenn du nicht immer so zickig wärst.
Naja gut, also es gibt ja sowieso die drei Faktoren für stabile Beziehungen. Ne? Mhm. Das ist natürlich klar Vertrauen, weil das eben auch Verbundenheit, Sicherheit und Intimität fördert. Dann sowas wie Commitment. Mhm. Das fördert die Loyalität des Paares. Und dann gibt es noch, das fand ich auch sehr interessant und das passt so ein bisschen zum Anfangsbeispiel, die physiologische Entspanntheit. Also Ruhe fördert Empathie und Zuhören. Wenn du im Stress bist, wie eben morgens beim aus dem Haus gehen, bist du nicht garantiert nicht in deiner Ruhe und in deiner Entspanntheit. Das heißt, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den man, glaube ich, oft oder den viele oft vergessen. Im täglichen.
Nochmal, Watzlawick, kennst du das mit dem Mann, der alle 10 Sekunden in die Hände klatscht?
Nee.
Fragt ihn seine Frau, sag mal, was soll denn diese ewige Klatscherei? Ja, sagt er, das mache ich, um die Elefanten zu verscheuchen. Da sagt die Frau, hä, hier sind doch gar keine Elefanten, sagt er. Siehste? Ja, die Botschaft, die er damit senden wollte, war, wenn du zu häufig versuchst, ein Problem zu vermeiden, dann ja. Konfrontation mit Elefanten, dann verewigst du es praktisch.
Ja.
Und der zweite Punkt, den ich auch wahnsinnig spannend fand, der ist von Heraklit geklaut, aber auch Watzlawick, der sagte, zu viel des Guten gibt es auch.
Ja.
Also wenn du zu gut, zu edel, zu sanftmütig sein willst, dann schlägt das um. Also Patriotismus kann man ja als was Positives bezeichnen, aber zu viel Patriotismus schlägt um in Chauvinismus oder Nationalismus. Oder wenn du in einer Beziehung zu viel Güte oder zu viel Rücksichtnahme hast, schlägt das ja irgendwann um in so Duldungsstarre oder sowas. Das heißt, diese Balance zu halten, auch die eigene Position zu verteidigen, ohne sie über- oder unter zu verteidigen, erscheint mir auch noch echt eine Herausforderung. An der wir arbeiten.
Es gibt tatsächlich auch 7 Strategien, die für eine glückliche Paarbeziehung sorgen, die Gottman auch noch entwickelt hat. Die erzähle ich, die würde ich gleich gerne zum Schluss, würde ich mit dir da gerne drüber reden.
Lass uns das doch als Schluss betrachten.
Als Schluss, hatte ja aber noch Herrn Rosenberg.
Ach so, dann mach den erst.
Im Petto, nämlich... der sagt, für eine gewaltfreie Kommunikation, und da geht es weniger um Gandhi, sondern da geht es mehr darum, wie kommuniziere ich so, dass der andere sich nicht angegriffen fühlt, dass wir nicht automatisch gleich im Konflikt sind. Das fängt an mit der richtigen Ausdrucksweise, also sei offen und klar, aber nicht wertend oder urteilend. Ne? Das ist das mit dem... Wieso hast du jetzt nicht für uns gekocht? Das ist das Beispiel, das wir eben hatten. Oder wenn du eine Bitte hast, was der andere für dich tun soll, dann bitte formulier das nicht anklagend, mhm, ja, oder vage, sondern sei, mhm, sehr konkret und nimm auch in Kauf, dass bei einer Bitte, hinter der ja ein Wunsch steckt, mhm, dass die verhandelbar bleibt, mhm, also dass das nicht zu einer Forderung wird.
Ich versuch's mal mit einem Beispiel. Mhm. Dein Fahrrad ist platt, mhm, und du sagst, wann reparierst du endlich mein Fahrrad? Mhm. Das wäre vermutlich jetzt nach Rosenberg so eher die B-Variante.
Ja.
Und die A-Variante wäre, ich brauche morgen mein Fahrrad. Schaffst du es, es bis dahin zu reparieren oder soll ich jemand anders fragen oder mir ein anderes Rad leihen oder es zum Radgeschäft, mhm, bringen?
Genau.
Das wäre der richtige Umgang,
ja,
dass du dem anderen auch, also mir in diesem Fall, die Möglichkeit gibst, wenn ich wirklich rasend viel zu tun habe und ich es nicht schaffe und dir trotzdem irgendwie zugesagt habe, da gesichtswahrend rauszukommen.
Mhm, genau. Zu einer gewaltfreien Kommunikation gehört ja auch aktives Zuhören. Mhm. Und mit aktivem Zuhören, das ist das, was wir in Coaching-Ausbildungen lernen, was aber auch jeder gute Psychotherapeut lernt. Das heißt, du wiederholst, du hörst zu, mhm, und dann wiederholst du, was du gehört hast.
Mit deinen Worten?
Mit meinen Worten, mhm, und vielleicht auch ein Teil mit deinen Worten. Und das gibt dir wieder die Möglichkeit festzustellen, aha, das habe ich noch nicht so richtig kommuniziert, mhm, so wie ich das eigentlich wollte oder das, was ich damit eigentlich sagen wollte. Das heißt, ich komme mehr in das Miteinander auch, mhm, rein. Ne? Ganz wichtig dabei ist natürlich auch, ich habe da nicht mehr so Vermutungen oder so. Ne? Vermutungen, mhm, entstehen ja eben oft auch aus Missverständnissen.
Übrigens ein unfassbares Gift für Beziehungen.
Ja.
Anzunehmen, so diese Geschichte, ne, vor 20 Jahren mochtest du doch so gerne Erbsensuppe.
Genau. Rosenberg sagt eben auch, auf Gefühle des anderen achten. Also, mhm, ne, was, mhm, kommt da für mich rüber? Oder kann ja auch nachfragen. Aber eben auch meine eigenen Gefühle wahrnehmen. Und da bist du wieder bei dem, was du eben so als Beispiel, wenn so ganz viel Milde und, mhm, ne? Mhm. Ich fand ganz spannend in dem Zusammenhang, dass dann Jasper Juhl auch wieder auftauchte, mhm, der nämlich gesagt hat, aber bitte kommuniziert nicht nur mit Erwachsenen so, sondern auch mit euren Kindern schon. Mhm.
Hand aufs Herz, tun wir das wirklich immer? Antwort nein.
Nein. Rosenberg hat dann gesagt, wenn du Konflikte hast, dann sprich sie an, aber verletz mhm, nicht. Ne, das ist auch ein Teil, mhm, der gewaltfreien Kommunikation. Das heißt, er hat da so eine Gleichung gemacht. Mhm. Wenn ich A sehe, dann fühle ich B, weil ich C brauche und deshalb möchte ich jetzt gerne D. Und jetzt erkläre ich, mhm, das eben kurz. A wäre jetzt zum Beispiel eine Beobachtung, dass mein Kind oder auch mein Partner irgendwas im Bad hingeschmissen hat. Mhm. Jetzt habe ich die Möglichkeit zu sagen, so wie es vielleicht auch viele tun, jetzt hast du schon wieder deine schmutzige Unterwäsche, mhm, auf den Boden geschmissen. Ne? Mhm. Was mache ich da? Ich beurteile das Verhalten, mhm, und dann benutze ich auch noch so Worte wie schon wieder und absichtlich. Ne? Mhm. Da bin ich natürlich nicht mehr in der konkreten Situation, sondern ich bin schon wieder auf so einer Metaebene. Stattdessen könnte ich ja auch sagen, ich sehe, dass im Bad deine Unterwäsche auf dem Boden liegt. Mhm. Dass automatisch die Bewertung raus, ja?
Kommt ein bisschen auf den Ton an.
Genau, dann, mhm, ist B, sind die Gefühle, ne? Also, mhm, damit mache ich klar, wie es mir damit jetzt gerade geht. Also ich bin zum Beispiel sehr verärgert oder ich fühle mich unwohl oder was auch immer. Und Rosenberg sagt, dass das Verhalten der anderen ja nur ein Auslöser ist, aber niemals die Ursache meines Gefühls. Mhm. Also Sätze wie, ich habe das Gefühl, du machst dir keine Gedanken darüber, dir ist das egal, drücken kein Gefühl aus, sondern beschreiben nur, dass Verhalten des anderen interpretiert wurde. Mhm. Dann sagt er C, die Bedürfnisse, um zu erkennen, dass ich ein Bedürfnis habe und was eben auch, welches Bedürfnis auch vielleicht hinter diesem Gefühl steht oder steckt. Zum Beispiel könnte es ja sein, ich fühle mich verletzt, weil meine Bemühungen, den Haushalt in Schuss zu halten, mhm, missachtet werden und dahinter könnte zum Beispiel das Bedürfnis nach mehr Wertschätzung, mhm, stecken.
Mhm. Und dann kommen noch alte Geschichten dazu, dass du früher in deiner Kindheit...
Das lassen wir jetzt mal alles raus, aber das wäre jetzt...
kommt dann nochmal so als ein weiterer Verstärker dazu.
Womöglich, ja. Genau, und D ist dann bitten. Also, mhm, wie können wir jetzt so bitten, dass bei dem anderen die Bereitschaft steigt, mhm, mehr auf meine Bedürfnisse oder einfühlsamer auf die Bedürfnisse zu reagieren. Mhm. Und da haben wir dann die Möglichkeit der Sprache, nämlich in einer positiven, konkreten Sprache zu formulieren. Mhm. Also ich könnte dann zum Beispiel sagen, könntest du bitte nach dem Duschen die Wäsche in dein Zimmer mitnehmen und am besten gleich in die Waschmaschine tun. Mhm.
Da will ich jetzt mal ganz kurz mit dem großen Verhandlungstheoretiker und Philosophen Donald Trump kommen. Der ist ja immer so ein Dealmaker. Mhm. Würdest du es für sinnvoll halten, dass man daraus tatsächlich einen Deal macht? Also dich nervt meine Socke im Badezimmer und mich nervt dein Lippenstift in der Küche.
Ja.
Blödes Beispiel, aber nur mal als das. Könnte man das verlinken und sagen, pass auf, ich mache dir einen Vorschlag. Du kümmerst dich ein bisschen mehr um deine Socken und ich mich ein bisschen mehr um meinen Lippenstift in der Küche. Mhm.
Das wäre auch eine sehr kreative Lösung, ja.
Wäre das okay?
Ja.
Weil man könnte dann auch sofort den anderen, ich fände es dann total lustig, die Socken in die Küche zu legen, aber das ist eine andere Geschichte. Mhm. Bist du durch mit Rosenberg?
Ja. Mhm.
So, jetzt müssen wir aber noch zu deinen 7 Punkten kommen.
Ja, zu meinen 7 Strategien glücklicher Paarbeziehung von Herrn Gottman. Der sagt, als erstes aktualisieren Sie Ihre Partnerlandkarte, ja. Mhm. Und wenn man sich so eine Landkarte vorstellt, dann hat man vielleicht gibt es verschiedene Gebiete, aber es gibt eben auch womöglich Überschneidungen, die man findet, ne? Also sich da mal mehr wieder auf diese Überschneidungen zu konzentrieren.
Aber sag mal ganz kurz, diese Gebiete sind Interessen?
Zum Beispiel Interessen, Bedürfnisse, okay. Genau solche Sachen. Pflegen Sie als zweites Zuneigung und Bewunderung. Mhm. Und da geht es zum Beispiel darum, sich meinetwegen zu erinnern an gemeinsame wunderschöne Momente, die man erlebt hat. Oder zusammen und auch alleine die menschliche Schönheit des anderen immer wieder aufleben zu lassen.
Also ja, was finde ich an dem Glück so reich beschenkt.
Man könnte auch ein Fotoalbum mal zur Hand nehmen und wieder so in Erinnerungen schweben. Weißt du noch damals auf der und der Reise oder so? Ne?
Drittens.
Dann die Zuwendung statt Abwendung auf Angebote des anderen einlassen und nicht immer gleich sofort Nein sagen.
Okay, Schatz, wir spielen wieder Malefiz, das tust du doch so gerne.
Eben, genau, und Skat. Nach dem Tag erkunden und solche Sachen. Dann sich beeinflussen lassen, damit meint er so auch mal Zugeständnisse zu machen, ohne sich dabei gleich zu verbiegen. Oder
also wir reden nicht von Manipulation.
Nein, überhaupt nicht, sondern eher, du sagst, du möchtest jetzt gerne Radtour machen, ich weiß, okay, 70 Kilometer ist mir ein bisschen viel. Mhm. Das könnte ich dann sagen. Könnte sagen, ja, gerne. Ich fahre gern mit dir jetzt Fahrrad, aber dann vielleicht nicht 70 Kilometer, sondern nur 20 oder sowas. Ja, genau. Mhm. Und vielleicht auch aus unterschiedlichen Standpunkten oder von unterschiedlichen Standpunkten ein Gesamtkunstwerk machen. Also das eben auch manchmal Ecken und Kanten hat. Dann sagt er, lösen Sie Ihre lösbaren Probleme. Wozu zum Beispiel Toleranz auch zählt, ne? Also wenn der andere das und das macht, verärgert bin, sondern vielleicht auch toleriere, dass deine Socken halt öfter mal im Badezimmer landen oder und auch vielleicht nicht, ich bestimmte Sachen nicht ändern kann, aber stattdessen vielleicht mit dir einen gemeinsamen Weg finden kann. Das wäre sowas wie das Beispiel mit dem Lippenstift und den Socken im Bad.
Ne? Mir fällt da eher sowas ein wie Eulen und Lerchen. Also dass der eine oder die eine gerne, ich sag mal, um 10 ins Bett geht und der andere gerne noch bis um 1 Uhr liest. Das sind ja so, ich sag mal, Bio-Vorgänge, die kann man so ganz schlecht verändern, so ist man halt.
Ja.
Und dann eine Lösung zu finden, dass nicht der eine länger aufbleiben muss, als er kann oder mag und der andere nicht früher ins Bett geht, weil er dann nicht schlafen kann.
Ja, genau.
Das sind aber unveränderbare oder schlecht veränderbare Bedingungen, da muss man dann eine Lösung finden.
Ja, aber da bist du wieder bei Toleranz auch, ne? Und als sechstens sagt er, überwinden Sie Pattsituationen. Und damit meint er sich schon durchaus auch grundlegender Differenzen bewusst zu werden. Aber statt die immer wieder zu wiederholen und dann im Konflikt stecken zu bleiben, dann doch lieber nach zusammen Strategien entwickeln, wie man damit besser umgehen kann. Und was immer ein gutes Hilfsmittel ist, ist Humor. Mhm. Ja. Also da vielleicht auch humorvoll ranzugehen. Und dann sagt er siebtens, schaffen Sie einen gemeinsamen Sinn. Und mit diesem Sinn meint er, jeder hat ja so ganz tiefe persönliche Ziele, Träume, Visionen. Und dann vielleicht zu gucken, was könnte eine gemeinsame Vision sein? Und welche sind aber vielleicht auch meine eigenen, die ich für mich alleine eher umsetzen kann.
Bevor wir unsere geschätzten Hörenden in ein wundervolles Wochenende hinterlassen, interessiert mich jetzt wirklich noch eins, was ist unsere gemeinsame Mission? Was würdest du sagen?
Im Moment würde ich sagen, der Podcast.
Okay, wir wollten was Höheres.
Warst du was?
Ich glaube, dass wir uns tatsächlich auch in den letzten Jahren vielleicht gar nicht so konkret in einer Resolution oder so, aber emotional und auch so unterschwellig auf ein gemeinsames höheres Ziel verständigt haben. Wir wollen diese Welt ein klitzekleines bisschen besser hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben.
Ja, darauf kann ich mich absolut
einlassen. Ist was, was wir beide so, jeder auf seine Art, du bist vielleicht eher so ein bisschen, ich sag mal, naturorientierter, ich vielleicht ein bisschen gesellschaftsorientierter, aber was unsere Kinder angeht, was unser Konsumverhalten angeht, was unser Leben angeht, begegnet sich da schon ganz schön viel.
Ja.
Und das macht was mit uns. Es hat so diesen Bonnie and Clyde-Effekt, also man fühlt sich so, naja, Gefährten nennen
wir gemeinsam immer, sind oder? Wir stark, oder?
Okay, was machen wir in diesem Wochenende, damit wir besonders stark sind?
Wir schauen mal, ich weiß es jetzt noch nicht.
Okay. Dann lass ich mich
ein mal schönes Wochenende wünschen wir euch. Bis demnächst.
Und tschüss.
Wir.
Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mhm.